darf jetzt an Herrn Kaiser übergeben, der uns etwas erzählen wird zur interventionellen Verfahren bei dem Pankreas.
Ja, sehr geehrte Vorsitzende, liebe Damen und Herren, ich werde reden über die interventionelle OP. Und ich werde meinen Vortrag folgendermaßen aufbauen, dass ich zunächst einmal nochmal den Begriff interventionelle Endoskopie oder Operation aufgreife und versuche, Ihnen klarzumachen, was wir für Möglichkeiten heutzutage in der Endoskopie oder in der Gastroenterologie haben. Und ich werde dann dem Motto des Seminars folgend Ihnen Fallbeispiele zeigen von zwei wichtigen Erkrankungen, wo wir interventionell, denke ich, Ihnen viel anbieten können. Das ist zum einen das Pankreaskarzinom, das ist heute häufig erwähnt worden, aber das ist auch etwas, was heute wenig erwähnt wurde, aber was sicherlich einen großen Stellenwert in unserer Tätigkeit hat, das sind die entzündlichen Komplikationen, also die Pseudozysten und Nekrosen, die infolge einer akuten oder chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse auftreten können. Auch hier hat sich in den letzten, denke ich, 10 Jahren viel getan und wir können minimalinvasiv, also interventionell endoskopisch Operationen anbieten, die bis vor 10 Jahren noch dem Chirurgen vorbehalten waren. Zunächst einmal zum Thema der interventionellen Endoskopie. Was verstehen wir darunter? Ich habe Ihnen hier mal die Fallzahlen aus unserem Klinikum aus dem Jahre 2013 mitgebracht. Wir haben 2013 18.000 sonografische und endoskopische Prozeduren durchgeführt. Und man kann den Gastrointestinaltrakt in 4 Provenienzen einteilen. Das ist der obere, mittlere und untere Gastrointestinaltrakt, also sprich Speiseröhre, Magen und 12-Fingerdarm als oberer Gastrointestinaltrakt, dann der Dünndarm als mittlerer Gastrointestinaltrakt und der Dickdarm als unterer Gastrointestinaltrakt und daran anhängend eben dieses Segment Pankreas und Gallenwege, was uns ja heute besonders interessiert. Und welchen Stellenwert nimmt dieses Kompartiment in unserer Tätigkeit an? Es ist formal an Platz 3, also die dritthäufigste Provenienz, die wir endoskopisch bearbeiten. Aber wenn man sich die Prozeduren an sich anschaut, die gehen in aller Regel doch sehr lange, die ERCP, die PDCD, sodass es etwa 30% dessen ausmacht, was der Endoskopiker heutzutage macht. Wenn man sich das anschaut aus dem Begriff der operativen oder interventionellen Endoskopie, also was machen wir eigentlich an Interventionen, dann sind es letztlich diese 5 Begriffe, die auftauchen. Wir machen Blutstillung durch diverse Verfahren, wir machen Resektionen, also wir entfernen Gewebe, was potenziell bösartig sein kann oder sich zu einem bösartigen Tumor entwickeln kann. Wir rekanalisieren, das heißt, wenn irgendwo etwas im Magen-Darm-Trakt bzw. in den Gallenwegen verschlossen ist, wir eröffnen das wieder. Dann gibt es die große Gruppe der biliopankreatischen Interventionen, also am Gallengang und an der Bauchspeicheldrüse. Und dann gibt es die Sondentechniken. Das heißt, wir legen Sonden ein, um Hohlräume zu entlasten, aber auch um zu ernähren. Und diese 5 Oberbegriffe an interventionellen Prozeduren oder interventioneller Endoskopie, die kommen sämtlich bei Pankreas- und Gallengangserkrankungen zum Tragen. Wir haben es mit Blutstillung zu tun. Ich werde Ihnen gleich Bilder zeigen. Die resizierenden Verfahren, das ist sehr eingeschränkt bei Pankreaserkrankungen, weil sich der Pankreas natürlich hinter der Darmwand besteht. Das ist eine Region, wo wir nicht hinkommen. Das ist die Domäne des Chirurgen. Dann die Rekanalisierung, also dass wir etwas aufweiten und dieses Ergebnis dann mit einem Röhrchen, also mit einem Stent absichern, das kommt zum Tragen. Dann die große Gruppe der biliopankreatischen Interventionen, dass wir also am Gallengang oder an der Bauchspeicheldrüse tätig werden und auch die Ernährungssonden spielen bei Bauchspeicheldrüsenerkrankungen eine große Rolle. Ich habe Ihnen hier zur Illustration Bilder mitgebracht. Das ist zum Beispiel ein endoskopischer Blick in den Magen. Was Sie links unten im Bild sehen, das ist ein Bauchspeicheldrüsentumor, der in den Magen vorwächst. Und in der Situation ist ein häufiges Problem, dass diese Tumoren dann bluten. Und diese Blutung, die können wir sehr wohl endoskopisch behandeln. Was wir hier unter anderem machen können, das ist ein recht modernes Verfahren, dass wir ein Spray, ein Hämospray dort auftragen, was dazu führt, dass quasi diese Oberfläche versiegelt wird und dann die Blutung sistiert. Das ist in aller Regel keine dauerhafte Lösung. Wenn der Patient immer wieder bluten sollte, dann muss auch hier der Chirurg natürlich aktiv werden. Aber wir haben dem Patienten hier etwas anzubieten. zum Thema Resektion. Ich hatte Ihnen gesagt, die Bauchspeicheldrüse befindet sich natürlich in einer Region, wo wir endoskopisch nicht hinkommen. Aber was wir endoskopisch abtragen können, das sind Krebsvorstufen an der Stelle, wo Bauchspeicheldrüse und Gallengang in den Zwölffingerdarm münden, die sogenannte Papille. Auch hier gibt es Adenome, also Krebsvorstufen, die wir endoskopisch abtragen können. Und zu dem großen Thema biliopankreatische Interventionen möchte ich Ihnen hier ein gutartiges Beispiel vorstellen, und nämlich die Entfernung von Gallensteinen, die ja, wenn sie dann in den Gallengang kommen, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung provozieren können. Hier können wir auch sehr viel anbieten. Wir eröffnen die Stelle, wo der Gallengang in den Zwölffingerdarm mündet, eine sogenannte Papillotomie. Das wird eingeschnitten, das ist ein Schließmuskel, der wird durchtrennt, und anschließend können wir dann aktiv diese Steine entfernen. Das ist einfach vielleicht nur so als schneller Durchlauf durch das, was wir endoskopisch machen können in dieser Region und welchen Stellenwert das Ganze in unserer täglichen Arbeit hat, einen großen Stellenwert. Jetzt zu den Beispielen, wie das Seminar ja vorgeschlagen hat, dass wir in Form von Beispielen Ihnen nochmal versuchen, die Prozedur nahezubringen. Und ich möchte zunächst beginnen mit dem Pankreaskarzinom. Und vielleicht auch hier vorweg, wie das ja schon von allen Rednern gesagt wurde, solange das Pankreaskarzinom in kurativer Intention operabel ist, also der Chirurg diese Erkrankung heilen kann, solange kommt natürlich der Chirurg zum Zug. Er hat absoluten Vorrang. Wir sind als Gastroenterologen nicht in der Lage, dieses Krankheitsbild zu heilen. Jetzt ist es aber bedauerlicherweise häufig so, dass diese Patienten doch zu einem sehr späten Zeitpunkt auffallen, weil diese Erkrankung wenig Symptome macht, sodass wir es häufig mit Patienten zu tun haben, die nicht mehr operabel sind. Und nicht mehr operabel heißt, dass wir zum einen Metastasen haben, überwiegend in der Leber, oder aber, dass der Tumor lokal derartig fortgeschritten ist, dass er wichtige Gefäße infiltriert, die durch den Chirurgen nicht sinnvoll resektabel sind. Und was es auch selten gibt, aber es kommt vor, dass die Patienten zum Zeitpunkt der Diagnosestellung doch älter sind und von sich aus die Operation ablehnen. Auch hier ist es so, dass wir im Gespräch diesen Patienten etwas anbieten können, weil jeder Patient, der sich bewusst gegen diese Operation entscheidet, natürlich die Folgen seiner Entscheidung fürchtet. Und auch hier können wir dem Patienten sicherlich viel anbieten. Was sind das für Probleme, die der Patient, der eben nicht operabel ist, im Weiteren wahrscheinlich entwickeln wird? Das ist zum einen die Situation, dass der Bauchspeicheldrüsentumor auf den Gallengang drückt und der Patient, was für ihn und auch für sein Umfeld sichtbar ist, ihn auch ein Stück weit stigmatisiert, dass sich seine Hautfarbe verändert. Er kriegt so einen gelblich-grünlichen Hautton, was ihn sehr auffällig macht. Das sind Dinge, die wir gut behandeln können. Das Zweite, Herr Professor Zoller hatte das schon in seiner Kasuistik erwähnt, dieser Tumor kann nicht nur Richtung Gallengang wachsen, sondern er kann auch Richtung Zwölffingerdarm wachsen und dazu führen, dass der Zwölffingerdarm, der sich ja an den Magen anschließt, derartig eingeengt wird, dass Speise dort nicht mehr durchgeht. Hier können wir sicherlich auch viel anbieten, und zu diesen beiden Situationen habe ich Ihnen Fälle mitgebracht. Es gibt weitere Probleme, das ist eher ein Problem des fortgeschrittenen Pankreaskarzinoms, das ist, wenn dieser Tumor streut in das Bauchfell, in das Peritoneum, auch das behindert den Dünndarm an seiner Beweglichkeit. Auch hier können wir etwas anbieten. Wir können eine Sonde in den Magen legen, was dazu führt, dass Flüssigkeiten, die der Patient zu sich nimmt, die dann nicht mehr weiter transportiert werden, zumindest über diesen Schlauch nach außen wieder abgelassen werden können. Also er kann ein Stück weit trinken und auch flüssige Kost zu sich nehmen, was sicherlich viel mit Lebensqualität zu tun hat. Und zum Thema Schmerzen, auch hier können wir endosonografisch etwas anbieten. Wir können eine Infiltration machen des Plexus celiacus und können hier dem Patienten eine Schmerzlinderung anbieten. Diese beiden Situationen habe ich jetzt nicht mit Fällen oder Bildern unterlegt, aber die anderen beiden sicherlich auch deutlich häufigeren Situationen. Und jetzt kommen eine ganze Reihe auch endoskopisch-radiologischer Bilder. Die Endoskopie lebt von Bildern. Also anders als die Onkologie, die ja sehr theoretisch und sehr kopflastig ist, ist die Endoskopie einfach sehr handwerklich. Und ich denke auch für jeden von Ihnen gut nachvollziehbar anhand der Bilder, was wir da machen. Das ist sehr mechanistisch gedacht. Ich möchte beginnen mit einem Fall, das ist eine 65-jährige Patientin gewesen, die sich eigentlich mit der typischen Klinik vorgestellt hat. Sie selber hat diese Gelbsucht, diese Verfärbung der Haut über einen Zeitraum von etwa 5 Tagen bemerkt Eindrucksvoll ist ihr deutlicher Gewichtsverlust von 12 Kilogramm über 2 Monate. Wir wissen also, der Tumor ist schon länger in ihr als diese 5 Tage, die sie selber bemerkt hat. Das Bilirubin, also der Marker im Labor, ist deutlich erhöht. Das ist quasi das Pendant zu der Gelbsucht, die die Patientin merkt. Das ist das Bilirubin, der Gallefarbstoff. Der ist hier 2-stellig erhöht. Das heißt, wir müssen hier aktiv werden. Wir haben dann die klassische Umfelddiagnostik gemacht. Also gibt es Fernmetastasen zu diesem Tumor und wie ist der Lokalbefund? Und es ist rausgekommen, dass der Tumor primär doch schon relativ groß ist, dass er regionale Lymphknoten hat und, was problematisch ist, dass er recht nah war zu Gefäßen, die dort in dieser Region sind. Das heißt, die Bildgebung hat eigentlich schon so eine gewisse Skepsis genährt, dass der Tumor womöglich nicht operabel ist, aber es war nicht auszuschließen, dass er operabel ist. Und das ist eine Situation, wo wir natürlich diese Patienten explorieren, weil ich hatte Ihnen gesagt, nur der Chirurg kann dieses Krankheitsbild heilen. Wir als Gastroenterologen können nur Folgeerscheinungen lindern. Also in dieser Situation ist natürlich die Operation angestrebt worden und bedauerlicherweise war es dann so, dass die Patientin eben lokal nicht resektabel war. Durch diese Nähe zu dieses Einwachsen in Gefäße war dieser Tumor leider nicht mehr resektabel. Was wir im Vorfeld gemacht hatten, das war eben diese Gelbsucht dieser Patientin behandelt. Wir wissen, wenn das Bilirubin im 2-stelligen Bereich ist, also das laborchemische Korrelat zu der Gelbsucht, dann ist es angezeigt, dass der Gastroenterologe im Vorfeld aktiv wird. Und was Sie hier auf diesen Bildern sehen, das ist zum einen das Endoskop. Und mit dem Endoskop machen. Ich habe Ihnen eine Schemazeichnung mitgebracht und Sie sehen hier die enge anatomische Nähe zwischen diesen Organen. Das Blaue ist hier die Bauchspeicheldrüse mit dem Ausführungsgang. Das lila gezeichnete ist der 12-Fingerdarm, wo eben die Bauchspeicheldrüse ausgeleitet wird. Und das Grüne, was Sie hier sehen, das ist der Gallengang rüber zur Leber und die Gallenblase. Und Sie sehen, dass Tumoren, die hier im Bauchspeicheldrüsenkopf sind, in aller Regel auf den Gallengang drücken und eben dann zu einem späteren Zeitpunkt auch auf den Dünndarm drücken. Und genau das ist hier dargestellt. Also Sie sehen hier diesen Gallengang, der hier raufzieht Richtung Leber. Das ist eben der Gallengang, wie er hier raufzieht Richtung Leber. Und er ist hier in dem Bereich deutlich erweitert. Das ist das, was die Gelbsucht ausmacht. Die Galle kann hier nicht abfließen. Sie staut sich zurück und das macht die Gelbsucht aus. Und das ist die Ursache. Also hier wächst der Tumor in Richtung dieses Gallengangs und engt ihn hochgradig ein. Und was wir eben gemacht haben, ist, dass wir hier ein Kunststoffröhrchen durchgelegt haben. Hier sehen Sie, wie das Röhrchen quasi im 12-Fingerdarm ausgeleitet wird. Und jetzt kann die Galle über dieses Röhrchen entlang der Stenose in den 12-Fingerdarm ausgeleitet werden. Die Hautfarbe des Patienten bessert sich in aller Regel in kurzer Zeit. Wie gesagt, bei dieser Patientin war der Tumor dann eben lokal nicht mehr resektabel, sodass wir in einem Zeitfenster von 3 Monaten dieses Kunststoffröhrchen, was sich erwartungsgemäß irgendwann verschließt, nach 4 bis 6 Monaten, gehen wir davon aus, dass sich dieses Röhrchen verschließt, dann muss es entweder gegen ein zweites Kunststoffröhrchen ersetzt werden oder, was wir häufig machen, dass wir es gegen ein Metallröhrchen ersetzen, weil diese Metallröhrchen Offenheitsraten von 1 Jahr haben. Das ist ein zweiter Fall. Das ist ein 61-jähriger Patient, der sich mit einer sehr ähnlichen Klinik präsentiert hat. Er selber hat die Gelbsucht seit 4 Tagen bemerkt. Er hatte einen deutlichen Gewichtsverlust von 20 Kilogramm in 4 Monaten. Auch hier können wir sagen, dass der Tumor offensichtlich schon länger in ihm ist. Und hier war es so, dass die Laborwerte, die eben dazu passen, das Bilirubin noch einstellig war. Und man weiß heutzutage, dass wenn das Bilirubin einstellig ist, dass man eigentlich jetzt auf eine zügige Operation drängt, dass man diese Patienten im Vorfeld nicht mit einem Röhrchen versorgt. Wir haben auch hier die Diagnostik vervollständigt. Wir haben eine Endosonographie gemacht, wir haben CTs gemacht. Und auch hier war es so, dass das CT und die Endosonographie gesagt hat, dieser Tumor, der geht relativ nah ran an die Gefäße. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, wenn der Chirurg das freilegt, dass das dann wirklich noch resektabel ist, also dass der Chirurg den Patienten heilen kann, die ist die ist eben eingeschränkt. Nichtsdestotrotz, weil das einfach die einzige Möglichkeit ist, wie dieser Patient geheilt werden kann, haben wir uns dafür entschieden, im Tumorboard, was jetzt schon mehrfach auch angesprochen wurde, dass dieser Patient exploriert wird. Also der Chirurg eröffnet das und er kann dann wirklich entscheiden, ist das noch chirurgisch entfernbar oder nicht. Es war leider auch in diesem Fall so, wie das ja leider häufig ist, dass es eben nicht resektabel war. Und dann ist natürlich wieder der Gastroenterologe gefragt. Sie hatten im Rahmen dieses Seminars ja mehrfach gehört, dass wir als Chirurgen und Gastroenterologen sehr eng zusammenarbeiten. In aller Regel machen die Gastroenterologen die Diagnostik. Dann wird entschieden, dass der Patient operiert oder eben nicht operiert wird. Und wenn dann der Chirurg feststellt, dass der Patient eben nicht operabel ist, dann kommt der Patient in aller Regel zurück zum Gastroenterologen und wird von ihm hier weiter betreut. Also es ist ein ganz enges Hand in Hand mit dem Chirurgen. Auch in dieser Situation war es so, dass der Patient eben leider nicht operabel war. Das ist ein Fall ganz aktuell aus der letzten Woche. Und dann ist es so, dass natürlich diese Gelbsucht, die der Patient bemerkt hat, dass die behandelt gehört an der Stelle. Und wir legen hier dann einen Stent ein, ein Röhrchen, damit die Galle wieder abfließen kann. Und weil wir ja wissen, dass der Patient eben nicht operabel ist, legen wir hier primär dieses Metallröhrchen ein, was eben deutlich längere Offenheitsraten hat. Bei Kunststoffröhrchen müssen die Patienten im 3-Monats-Rhythmus wieder zu uns kommen. Bei diesen Metallröhrchen ist es so, dass eigentlich keine Wiederaufnahme programmiert wird, sondern erst, wenn sich dieses Röhrchen wieder verschließt, was jenseits von einem Jahr eben sein kann, dann müssen wir die Patienten wieder einbestellen. Aber das wird eben nicht programmiert, das wird nicht vorausgesagt. Was wir hier gemacht haben, das ist eben hier diese Stelle, wo der Gallengang in den Dünndarm mündet, das ist diese Papille, da wird ein kleiner Katheter aufgesetzt. Mit diesem Katheter können wir quasi Kontrastmittel einspritzen und dieses Kontrastmittel fließt dann quasi entgegen der eigentlichen Flussrichtung zurück in den Gallengang. Und auch hier sehen Sie, dass da etwas drückt auf den Gallengang. Das ist der Tumor in der Bauchspeicheldrüse. Sie haben vielleicht noch diese anatomische Nähe von Bauchspeicheldrüse und Gallengang vor Augen. Auch hier ist es so, da drückt etwas auf den Gallengang und macht eben die Gelbsucht. Wir machen es hier so, dass wir dann den Gallengang bzw. die Papille einschneiden, um dann anschließend dieses Röhrchen einlegen zu können. Das ist eben dieser Stent, der quasi bis hier oben herreicht, dieses Röhrchen. Sie sehen das hier und wir setzen dieses Röhrchen schrittweise frei. Das ist in dem Fall ein Faden, der dieses Röhrchen ummantelt und indem man den quasi runterzieht, diesen Faden, springt der Stent auf, so wie der Professor Zoller das auch schon erklärt hatte und drückt sich in den Tumor rein, also drückt den Tumor zur Seite und dadurch ist dann der Abfluss der Galle wieder gewährleistet. Sie sehen hier unten, wie quasi dieses Röhrchen bündig zur Duodenalwand aufspringt. Und in diesem Fall ist es so, dass der Tumor relativ derb war. Er drückt noch auf dieses Röhrchen. So alleine würde die Galle wahrscheinlich nicht abfließen. Und was wir dann machen, ist, dass wir hier einen Ballon einführen und mit diesem Ballon dieses Röhrchen quasi gegen den Tumor drücken und damit schauen, dass dieses Röhrchen komplett aufgeht und wirklich ein guter Abfluss gewährleistet ist. Also hier noch eingeengt und nachdem wir den Ballon einsetzen, ist dann das Röhrchen wirklich weit. Und jetzt ist der Patient zumindest von diesem Problem, der Gelbsucht, was ihn so auffällig macht für alle Umstehenden, zunächst einmal befreit. Ein zweites häufiges Problem neben der Gelbsucht, also dass der Tumor auf den Gallengang drückt, ist eben, dass der Tumor zu einem späteren Zeitpunkt auch in die andere Richtung wächst, nämlich Richtung Zwölffingerdarm und eben dazu führt, dass dieser Zwölffingerdarm eingeengt wird. Das ist ein solcher Fall. Das war eine 72-jährige Patientin, die sich im März 2012 mit einem doch fortgeschrittenen Pankreaskarzinom vorgestellt hat. Auch hier war es so, dass durch die Bilder eben nicht eindeutig festzulegen war, ob sie nicht doch operabel ist. Und sie ist auch exploriert worden und hat dann festgestellt, dass eben die Gefäße nicht abzusetzen sind von dem Tumor. Sodass wir dann, und Sie sehen hier schon die kurzen Zeitabfolgen, das ist eben Zeichen für die gute Zusammenarbeit mit Chirurgen und Gastroenterologen. Also am 5. März haben wir die Diagnostik soweit abgeschlossen. 2 Tage später ist sie operiert worden. Der Chirurg hat gesagt, er kann das leider nicht mehr im Gesunden entfernen. Einen Tag später hat sie dann von uns dieses Röhrchen bekommen, diesen Gallengangstent. Und sie ist dann zunächst einmal mit Chemotherapie behandelt worden. Das ging über einen relativ langen Zeitraum gut, nämlich über gut 4 Monate. Und dann mit einem Mal ist eben aufgefallen, dass dieser Tumor eben doch progredient ist, also dass er voranschreitet, trotzdem sie adäquat mit Chemotherapie behandelt wird und dass er Richtung Zwölffingerdarm vorwächst. Und was wir dann gemacht haben, ist, dass wir einen Duodenalstent, also ein Röhrchen in den Zwölffingerdarm eingesetzt haben, was auch an dieser Stelle den Tumor dann zur Seite drückt. Dieser Fall war insoweit etwas ungewöhnlich, weil die Patientin im Weiteren dann nach Wechsel der Chemotherapie doch noch einen relativ langen Zeitraum auch gelebt hat und eben dieses Problem erlebt hat, was für diese Duodenal-Stents, also für diese Röhrchen ja beschrieben ist, dass jenseits von 3 Monaten eben auch diese Röhrchen, weil sie eben nicht gecovert sind in aller Regel, sondern weil es nur dieses Maschendrahtgeflecht ist, dass der Tumor durch diese Maschen durchwachsen kann und trotz liegendem Stent es eben dann wieder zum Verschluss kommt. Und das hat die Patientin ja auch erlebt. Also der Tumor ist dann quasi durch diese Maschen dieses Röhrchens gewachsen, hat wieder zu einer Verlegung des Zwölffingerdarms geführt. Und wir haben dann etwas gemacht, was, glaube ich, recht ungewöhnlich ist. Wir haben dann dieses Röhrchen wieder entfernt und haben ein neues Röhrchen durchgelegt. Und diese Bilder möchte ich Ihnen zeigen. Was Sie hier oben links im Bild sehen, das ist eigentlich der Zwölffingerdarm. Da müssten Sie mühelos mit einem dicken Endoskop durchkommen können. Und das ist hier nicht der Fall. Sie kommen da nicht mehr durch. Das ist zugewachsen. Unten links im Bild sehen Sie ein Röntgenbild, wo man mit dem Endoskop genau bis an die Stelle geht. Also unten links im Bild sehen Sie das Endoskop, wie es quasi unmittelbar vor dieser Engstelle steht und mit dem Endoskop das Ganze nicht zu passieren ist. Was wir dann machen, wir gehen mit einem dünnen Katheter etwas Kontrastmittel und sehen quasi diese dünne Fahne von Kontrastmittel. Also normalerweise müsste das Lumen dort ganz weit sein und das ist eben nicht der Fall. Wir machen das mit dem Kontrastmittel, um abschätzen zu können, wie lange diese Stenose ist und wir legen dann anschließend einen neuen Duodenalstent drüber. Das ist hier oben links in dem, hier oben rechts in dem Bild dargestellt. Also da ist dieses Röhrchen quasi über die Engstelle gelegt und wir machen es üblicherweise so, dass wir das Röhrchen dann auch bis in den Magen ziehen. Also vom Magen ausgehend wird die Nahrung quasi gesammelt, entlang dieses Tunnels dann an der Engstelle vorbeigeleitet und hinten dann wieder ausgeschleust in den normalen Dünndarm. Damit ist in aller Regel möglich, dass die Patienten wieder essen können. Es ist so, dass sie gewisse dietetische Vorgaben einhalten müssen, also sehr faserreiche Kost, die dieses Röhrchen verlegen kann, sollten die Patienten nicht essen. Sie werden in aller Regel in unserer Klinik von der Diätberatung, auch der Ernährungsmedizin, doch ausführlich geschult, was sie essen können und was sie nicht essen können. Aber dieses Problem, was ja, denke ich, doch essentiell ist, dass die Patienten eben durch dieses Einwachsen des Tumors in den Zwölffingerdarm nicht mehr essen können, das können wir wirklich effektiv behandeln. Wir stehen hier in Konkurrenz zum Chirurgen. Sie hatten das ja schon gehört. Auch der Chirurg kann hier einen Bypass annähen, also eine Verbindung, eine Dünndarmschlinge hinter der Engstelle direkt an den Magen. Also auch so kann natürlich die Passage wiederhergestellt werden. Ich glaube, es galt lange Zeit als Konsens, dass wenn die Lebenserwartung der Patienten länger als 3 Monate ist, dass dann der Chirurg das machen soll. Und wenn die Lebenserwartung unter 3 Monaten ist, dass wir dann als Endoskopiker aktiv werden, weil das, was wir machen, sicherlich der für den Patienten doch weniger belastende Eingriff ist. So handhaben wir es in aller Regel auch in unserer Klinik. Also wir werden quasi auf diese Art und Weise aktiv, wenn wir wissen, dass die Erkrankung sehr fortgeschritten ist und dass die Lebenserwartung des Patienten noch eingeschränkt ist. Und wenn die Lebenserwartung des Patienten sehr offen ist, dann würden wir, denke ich, chirurgisch aktiv werden. Hier ist es dargestellt, das sind also die gleichen Bilder, oben das endoskopische und das radiologische Bild. Und die Öffnung des Stents, die Sie hier sehen, das entspricht hier diesem Bild aus dem Magen. Also da liegt dieses Röhrchen drin. Und ich habe Ihnen auch nochmal so eine Fotografie eines solchen Röhrchens mitgenommen. Die sind, das sind so Metallgitterröhrchen, die, wenn wir sie legen, quasi gefaltet sind, wie, also etwa den Durchmesser eines Bleistifts haben. Und wenn wir sie freisetzen, dann gehen die langsam auf und drücken sich in den Tumor und drücken den Tumor zur Seite. Und das ist das, was Sie hier sehen. Also hier ist wieder das Röhrchen zu sehen, hier der Magen, hier die Engstelle. Und hier wird es ausgeleitet in den normalen Dünndarm. Und Sie sehen hier ein ähnliches Bild, wie Professor Zoller Ihnen das schon gezeigt hat. Dieses Röhrchen drückt den Tumor zur Seite und damit ist eine Passage wieder möglich. Jetzt ist es so, dass an dieser Stelle in aller Regel der Gallengang auch in den Dünndarm mündet. Und wir machen es so in Ludwigsburg, dass wir dann versuchen, mit einem Endoskop in diesen Duodenalsten einzugehen und die Stelle, wo der Gallengang in den Zwölffingerdarm mündet, aufzusuchen. Und wir legen dann durch die Maschen des Zwölffingerdarmstents eben noch einen Gallengangstent. Wie Sie das hier sehen, das ist quasi der Blick hier rechts oben durch die Maschen des Zwölffingerdarmstents. Wir versuchen, den Gallengang aufzufinden und legen dann durch die Maschen ein zweites Röhrchen, was den Gallengang trainiert. Und hier sehen Sie das zusammen, also der Gallengangstent, wie er mündet in den Zwölffingerdarmstent. Und das ist eine Situation, wo für den Patienten eine Lösung generiert wurde, die ihm eigentlich für 3 bis 4 Monate Ruhe verschaffen sollte. Dass wir damit nicht alleine stehen, das zeigt diese Übersichtsarbeit ganz aktuell aus dem Jahr 2014. Also wenn man die Publikation der letzten 10 Jahre sich anschaut, dann wird das eigentlich weltweit so gemacht. In 90% ist dieses Verfahren technisch effektiv, 90% aller Patienten profitieren davon und die Limitation ist etwa in 3 Monaten, dann drohen diese Röhrchen zuzugehen.